Was haben ein Kelch mit Hostie, ein Herz und ein Zweig gemeinsam? Sie stehen für die sogenannten göttlichen oder christlichen Tugenden: Glaube, Liebe, Hoffnung. Apostel Paulus hat sie im Brief an die Korinther genannt. Und an drei Adventssamstagen wollen wir da jetzt tiefer einsteigen. Heute fangen wir mit der Hoffnung an. Unser Korrespondent in Schweinfurt, Norbert Steiche, hat mit Menschen über die Hoffnung gesprochen.
Familie, Freunde, wir sind froh, dass wir gesund sind, dass wir alle eine gute Arbeitsstelle haben, unser Geld verdienen. Das ist mir echt auch wichtig.
Ich arbeite bei ZF in Schweinfurt. Ja, da merkt man natürlich, dass mit der Wirtschaft halt, dass das alles ein bisschen schlechter wird und wir halt die Stellen abbauen. Aber trotzdem merkt man halt den Zusammenhalt.
Ja, gut, die Familie und die Freunde machen einem natürlich Hoffnung und der Zusammenhalt einfach untereinander. Man darf nicht immer nur an das Negative denken, man muss sich natürlich auch ablenken.
Dass wir sechs gesund da stehen, Familie. Das ist nicht selbstverständlich.
Familie, Enkel. Das macht Hoffnung.
Hoffnung bedeutet den Menschen also nach wie vor viel, wie dieses kleine Meinungsbild zeigt. Tiefer damit auseinandergesetzt hat sich Professor Giovanni Maio. Er ist Philosoph und Medizinethiker an der Universität Freiburg. In seinem Sammelband beleuchtet er die Hoffnung als aktive Kraft, die Menschen handlungsfähig hält. Und das vor allem auch in schweren Zeiten. Vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen. Guten Morgen, Herr Professor Maio.
Guten Morgen, Frau Wilhelm.
Wir haben ja einige Stimmen gehört, was die Leute mit Hoffnung verbinden. Familie ist da genannt worden, Freunde, Gesundheit, ein guter Arbeitsplatz. Was macht denn die Hoffnung mit uns? Also was ist die genaue Bedeutung?
Ja, die Hoffnung ist im Grunde eine Einstellung zur Zukunft. Der Mensch, der hofft, der sieht in der Zukunft immer noch Möglichkeiten. Selbst dort, wo es gegenwärtig Probleme gibt, das hat man gesehen bei den Zuhörerinnen, dass die gesagt haben, ja, die Familie, sie macht mir Hoffnung. Oder die Enkelkinder, das ist ein Bezug, eine Bezugnahme auf die Zukunft. Diese Enkelkinder, sie machen mir Hoffnung, weil sie könnten dafür sorgen, dass wir doch in einer besseren Zukunft aufwachen werden.
Klären wir den Begriff doch nochmal genauer ab. Was genau ist denn eigentlich Hoffnung? Also ist es eine Geisteshaltung oder eine Art zu denken oder zu fühlen?
Es ist kein Gefühl, sondern tatsächlich eine entsprechende Haltung zur Zukunft der Gestalt, dass man von der Offenheit der Zukunft ausgeht und in der Zukunft Möglichkeiten sieht. Der hoffende Mensch ist die Person, die die Zukunft nicht einfach festzurren will auf etwas Bestimmtes. Nur dann, wenn es so kommt, dann ist alles gut, sondern die Person, die offen bleibt für die Zukunft. Das macht dennoch Sinn. Zum Beispiel für den Frieden einzutreten, selbst dort, wo man Bombenhagel erlebt. Also das macht die Hoffnung aus, dass sie im Grunde nicht tatenlos bleiben will und sich fatalistisch einfach so hingibt, sondern dass sie sagt, man kann etwas tun, man muss etwas tun, weil die Zukunft ist noch nicht besiegelt. Das ist die Haltung des Hoffenden.
In Ihrem Buch, da wurde Hoffnung ja als Ressource beschrieben. Welche Beobachtungen haben Sie denn da im medizinischen Bereich gemacht, Herr Professor Mayer? Also gerade schwer kranken Menschen bleibt ja oft nur die Hoffnung.
Tatsächlich, Frau Wilhelm, das ist der Punkt. Wenn man eben den Patienten sagt, ach, diese Chemo, die spricht ganz sicher an und dann werden sie gesund. Das kann man machen, aber wenn man denkt, dass man damit Hoffnung gibt, da irrt man. Weil es kann ja auch sein, dass sie nicht anspricht und dann stürzt der Patient in eine Hoffnungslosigkeit. Deswegen müssen wir schon anerkennen, dass Hoffnung im Grunde nicht bezogen ist auf einen ganz konkreten Ausgang. Man müsste mit Patienten so sprechen, dass man ihnen sagt, wir versuchen alles, aber selbst dann, wenn der Tumor voranschreitet, ist eben das gute Leben nicht zu Ende, weil wir kümmern uns um sie und wir sorgen dafür, dass sie dann erst recht eben Möglichkeiten bekommen, so zu leben, dass sie sich auch nicht im Stich gelassen fühlen. Das heißt also, der Mensch kann auch in den widrigsten Zuständen und Lebensumständen immer noch hoffend bleiben. Es hängt von seiner Einstellung ab. Die Menschen, die verzweifeln, das sind Menschen, die eben keine Zukunft mehr sehen, weil sie meistens in einer tiefen Einsamkeit sich befinden.
Manche Menschen leben ja aber dann auch nach dem Motto, wenn ich mir nichts erhoffe, dann kann ich nicht enttäuscht werden. Wie halten Sie denn da dagegen? Das ist ja wahrscheinlich wenig hilfreich.
Das hilft gar nicht, weil das ist im Grunde ein Pessimismus, nicht? Das ist die Annahme, dass es sowieso schlecht kommt, nicht? Und dieser Pessimismus ist ja im Grunde eine lähmende Haltung. Denn der Mensch, der gar nicht an den guten Ausgang glaubt, er wird auch nichts für diesen guten Ausgang tun. Er sagt sich, es kommt sowieso, wie es kommt. Und das ist im Grunde eine Haltung des Fatalismus, nicht? Und der Fatalismus ist mit Lebensqualität nicht vereinbar. Weil man muss das Gefühl haben, einer eigenen Selbstwirksamkeit, dass man sagt, ja, irgendwas kann ich tun. Und es ist auch so, man kann immer etwas tun. Sich einfach dem Schicksal zu ergeben und zu sagen, ja, es ist alles eben schon gelaufen, das macht nicht glücklich.
Jetzt leben wir ja in herausfordernden Zeiten, würde ich mal sagen. Da fällt es ja manchem vielleicht schwer, hoffnungsfroh zu sein. Wie kann der das lernen? Wie kann er trotzdem Hoffnung an den Tag legen?
Ja, gerade in diesen Zeiten müssen wir anerkennen, dass wir trotz alledem guten Grund haben zu hoffen. Trotz alledem, auch wenn wir Politiker haben in anderen Ländern, die uns wenig Hoffnung geben, ist es eben wichtig, dass wir sehen, die Zukunft bleibt offen. Und es hängt auch an uns, ob wir zum Beispiel Töne des Friedens anstimmen und nicht nur in eine Kriegsrhetorik eben einstimmen. Der Mensch, der hofft, das ist die Person, die sagt, selbst wenn ich wüsste, dass morgen, so Luther, die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum sein. Nicht? Heute noch. Weil ich weiß es nicht, ob sie wirklich untergeht.
Sie sprechen davon, es liegt an uns, ist jetzt Ihr Ausspruch gewesen. Ist denn Hoffnung nur was Individuelles oder lässt sich das dann auf Gruppen oder Gesellschaften übertragen?
Ja, Hoffnung hat schon einen Gemeinschaftsbezug. Das sagten auch Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. Das haben Sie sehr schön gesagt. Sie haben nicht gesagt, ich hoffe einfach, dass ich jetzt etwas kann, sondern ich hoffe auf meine Freunde, ich hoffe auf meine Familie und so weiter. Die Hoffnung hat einen Zukunftsbezug. Und doch ist es so, dass der wirklich hoffende Mensch nicht einfach auf etwas Konkretes hofft, sondern er hofft darauf, dass auch das Widrige zu bewältigen sein wird. Er hofft auf seine eigenen Ressourcen. Er hofft darauf, dass er eben dem gewachsen sein wird, dem, was kommen wird. Und je mehr wir uns aber in Gemeinschaft fühlen, desto eher haben wir diese Zuversicht, dass wir auch innere Kräfte haben werden. Menschen, die vereinsamen, die vollkommen in sich zurückgezogen meinen, leben zu müssen, solche Menschen verlieren diese Zuversicht. Die Beziehungen zu anderen sind ganz wesentlich dafür, um Hoffnung zu empfinden.
Da sagt Professor Giovanni Maio, Philosoph und Medizinethiker an der Universität Freiburg, ein Plädoyer für die Hoffnung. Danke Ihnen für Ihre Ausführungen.
Ich danke Ihnen, Frau Wilhelm.